weiß, es wird schwer. Aber das hier ist einer dieser Momente, in denen ihr einfach meiner Geschichte lauschen und alles ausblenden müsst, was ihr über die Gegenwart wisst. Denn es begab sich vor langer, langer Zeit, dass Menschen, Zehntausende von Menschen, gleichzeitig ihre Häuser verließen und sich an einem einzigen Ort versammelten, um neue Videospiele anzuschauen. Es ist vollkommen absurd, ich weiß, aber es stimmt wirklich, denn auch wir waren mit dabei und es gab sogar einen Namen für diese Versammlungen. Man nannte sie mediale Ereignisse zur Sichtung speziellen Entertainments, kurz Messen. Und das Coronavirus hat geschafft, was weder die Präsentation von Kinectimals noch die legendär bizarre Konami-Pressekonferenz geschafft haben, nämlich, dass keiner mehr Bock hatte auf physische Messen. Stattdessen gibt es die E3, die Gamescom und andere Veranstaltungen inzwischen digital. Und da ist doch die Frage, fehlt uns dadurch irgendwas? Gerade uns bei GameStar, für die Messen und Messereisen immer zu den Höhepunkten des Jahres gehört haben, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist der Kollege, mit dem ich auf der E3 2018 das kongeniale Avantgarde-Duo Die Micha gegründet habe. Hallo, Demi Hallei.
Hallo.
Heute wäre es sogar Die Michicha, denn er ist hier. Bitte erhebt euch von euren Plätzen, live von seinem gläsernen Thron in den Niederlanden zugeschaltet, ist der Urvater des allerersten GameStar-Podcasts. Herzlich willkommen, Michi Obermeier.
Hey, hallo. Ja, schön habt ihr das hier gemacht mit dem Podcast. Kann man, ja, ihr dürft gewähren weiter.
Wir haben es uns gemütlich eingerichtet, ja. Und um gleich in die E3-Tonlage zu verfallen, es ist eine World Premiere, denn wir podcasten zum ersten Mal zusammen.
Das ist uns vorhin aufgefallen. Ich dachte, das hätten wir schon mal gemacht, aber haben wir wohl noch nie.
Ja, ich war da vollkommen festen Überzeugung. Aber ich meine, manchmal, man sieht sich ja auch nur noch so selten, so in der echten Welt. Also ja. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich zuletzt mit dir geredet habe, muss ich ehrlich sagen.
Das ist echt, das ist auch lang her.
Es ist aber auch gut, dass wir Micha und Michi schon jahrelang als Spitznamen definiert haben, damit es nicht verwirrend wird mit so viel Micha.
Ja, sonst müsste es hier wieder in so eine, einer muss ich jetzt aus mangelnden Alternativen Miguel oder sowas nennen. Nee, aber die einfachen Michael-Spitznamen waren schon weg. Das heißt, das haben wir alles geklärt.
Ja. Wenn ihr uns mögt, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf iTunes, Spotify, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns mit der euch angemessenen erscheinenden Anzahl Sterne, also der Höchstzahl höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Und erzählt all euren Mitmenschen davon oder ihr geht einfach in die Häuser wildfremder Leute, ist noch besser, die eine Alexa besitzen und sagt, Alexa spielt den GameStar-Podcast. Das geht jetzt nämlich auch. Und wenn ihr richtig hart drauf seid, dann kommt zu GameStar Plus. Da gibt's nämlich einen exklusiven RSS-Feed mit doppelt so vielen Podcast-Folgen. Und jetzt reden wir über die E3, die ja dieses Jahr wieder stattfindet, 2021. Und ich habe neulich, man muss ja, wenn man sich so für eine Messe anmeldet, immer so ein digitales Formular ausfüllen, um halt, weiß ich nicht, um zu sagen, wer man ist und warum man dahin dürfen soll, obwohl ich gar nicht weiß, was es dieses Jahr bringt, weil es gibt ja keine physische Messe, also keine Ahnung, vielleicht wollten sie mal wieder gucken, ob meine E-Mail-Adresse noch gilt, aber da gibt es so ein Feld, wo man eintragen muss, über wie viele E3s haben sie schon berichtet. Und da haben sie so Beispiele dahinter geschrieben. Und eins davon ist eine Falle. Da steht nämlich 2018, 2019 oder 2020. Und 2020 war ja gar keine. Haha, so filtern sie wahrscheinlich die Noobs raus. Und ich habe dann halt eingetragen, über welche E3s habe ich schon berichtet. Und es sind halt, oh mein Gott, alles seit 2004. Außer halt letztes Jahr, als es keine gab. Und das ist einfach so ein fester Teil unseres Lebens und unseres, ja, also Lebens nicht, man hat, es gibt noch mehr als GameStar, also hoffe ich, in unserem Leben, aber es ist so dieser feste Teil des Jahreszyklus, du weißt, im Juni ist die E3, im August ist die Gamescom, zwischendurch gibt's auch noch irgendwie irgendwelche anderen Veranstaltungen, aber das sind so die zwei festen Größen und jetzt fallen sie entweder aus oder finden nur digital statt und die Frage ist, was macht das mit uns und unseren Herzen. Michi, du hast vorhin schon gesagt, du bist aufgeregt tatsächlich und hättest es nicht gedacht. Wie kommt's?
Ja, ich bin einer der größten E3-Fans überhaupt. Also jetzt nicht, weil ich die ESA so super finde oder keine Ahnung, oder das Logo so schön, aber das ist für mich ohne Übertreibung die beste Zeit des Jahres. Also das ist das Ding, was ich früher, das Gefühl, was ich früher als Kind hatte an Weihnachten. Diese, jetzt darfst du gleich deine Geschenke in Anführungszeichen auspacken. Überraschungen, tolle Emotionen, tolle Erinnerungen. Das war für mich immer schon die E3. Es ist zwar immer auch eine super stressige Zeit und man ist auch dann wieder froh, wenn sie rum ist. Aber als das dann im letzten Jahr plötzlich hieß, so, wir haben hier eine Pandemie und das wird nicht passieren mit dieser Messe und jetzt macht jeder so ein bisschen so sein eigenes digitales Ding. Dann dachte ich mir aber das ist doch, also ich muss mich doch irgendwo an irgendwas orientieren, ich muss mich doch irgendwie einnorden an irgendwas, wenn es jetzt diese E3-Woche nicht gibt. Was soll nur werden? Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass es dieses Jahr zumindest wieder sowas Ähnliches wie eine E3 gibt, auch wenn es ja nicht das ist, wie man es vorher und früher noch kannte.
Ja, man wusste ja gar nicht, was man machen soll. Letztes Jahr im Juni Urlaub nehmen? Im Juni?
Seid ihr irre?
Was ist das denn? Ja, völlig verrückt.
Bekomme ich von dem Kellner an den Strand World Premieres gebracht? Vermutlich nicht.
Dimi, wie geht's dir?
Mir geht's genauso. Ich bin, ich weiß noch, irgendwann, ich weiß nicht, ob es 2014 war, hat Michi sogar mal in irgendeiner Jahresabschlussfolge gesagt, dass sein Highlight des Jahres die ganzen Reisen waren, auf denen er war und auch so Sachen wie E3 und so weiter. Ich weiß noch, damals war ich, glaube ich, Praktikant oder so, dass ich dachte, boah, das würde ich auch irgendwann mal sagen können. Und das war dann auch tatsächlich so. Also 2015 war meine erste E3, damals noch als Trainee und dann meine zweite war, glaube ich, echt die mit dir, Micha, dann 2018. Und das waren einfach absolute Highlights. Man macht ja doch so einige Trips als Redakteur, das schon, aber ich finde die E3, mal unabhängig davon, es gab ja auch vor Corona schon durchaus Debatten darüber, wie relevant dieses E3-Format als Messe-Event noch ist in einer Zeit des digitalen Streams, aber selbst unabhängig davon ist das einfach ein Erlebnis gewesen, die Gaming Kultur der ganzen Welt mal an einem Ort versammelt zu sehen und zu sehen, was die Leute damit machen und alle möglichen Aspekte davon irgendwie aufzusaugen und natürlich auch die Pressekonferenzen, wenn man da live vor Ort ist. Auch da kann man die Gegenposition einnehmen. Ach, muss das denn sein, da extra hier das Dolby Theater für zu mieten? Aber da mal zu sitzen in den Reihen und zu sehen, in was für einem Maßstab da die Neuheiten der Gaming-Kultur überhaupt zelebriert werden können, das ist schon einfach was. Das war, also um jetzt mal ganz persönlich zu sprechen, ja, das war für mich wirklich ein Lifetime-Event, ja. Und das nicht mehr haben zu können, wenn es jetzt irgendwie keine Messen mehr geben würde, das tut mir halt vor allem für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen leid, die dann eventuell sowas dann gar nicht mehr mitnehmen können, weil es dann vorbei ist.
Ja, und das muss man aber sagen, und das in Los Angeles, der schlimmsten Stadt dieses Planeten, und Entschuldigung an alle anderen Städte, die auch schlimm sind, in denen ich aber noch nicht war, es ist zumindest halt das mit Abstand schlimmste Moloch, das ich mir vorstellen kann, um irgendwo hinzureisen. Allein schon, wenn du nur aus dem klimatisierten Flughafen rauskommst am Anfang und läufst in diese Wand aus Hitze. Einfach diese stehende, also es ist immer dieser Kulturschock, einfach darüber zu, auch das, wenn man die Messe tatsächlich besucht, darüber zu fliegen. Und trotzdem hast du genau auch diesen Kitzel, also mir geht's genauso, wie ihr es beschreibt, wie kurz vor Weihnachten. Ich finde, das ist der perfekte Vergleich. Ja, oh, bald gibt es halt irgendwie coole neue Sachen zum Anschauen. Ich werde garantiert wieder irgendwelche illustren Personen treffen, wie den einen Taxifahrer nach der Präsentation von Cyberpunk 2077, der mich halt so gefragt hat, wo ich war. Und es weiß ja dann auch die ganze Stadt. Es ist E3, es ist diese Videospielmesse. Du hast vorher schon mit den Leuten bei der Zollkontrolle drüber gesprochen. So, hey, ich gehe auf die E3. Ah, geil, kennst du Halo? Und hatte ich diesen Taxifahrer und dann hat er mich halt gefragt, ja, was ich da gesehen habe. Und ich so, ja, ich habe halt Cyberpunk 2077 gesehen. Und dann verfällt man halt immer so in diesen Erklärmodus für Leute, die nicht so viel Ahnung haben von Spielen. Das ist halt das neue Spiel von den Leuten, die ein anderes bekanntes Spiel gemacht haben. Und er meinte so, ah ja, okay, kenne ich alles. Ich war früher Produktmanager bei Take-Two Interactive, bis sie mich rausgeschmissen haben. Ist diese Branche immer noch so schlimm? Also jetzt so ein bisschen Anführungszeichen. Und dann, es war fantastisch, weil es entspann sich dann auf dieser Taxifahrt halt ein ganz wundervolles Gespräch drüber, wie er damals halt diesen Job erlebt hat, was für ihn so auch die Nachteile waren in diesem Publishing-Business, dass es ja gar nichts mehr mit Kunst zu tun hätte, sondern halt nur noch mit Geld und Kommerz und so weiter. Mhm. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe ihm dann von Cyberpunk ein bisschen erzählt, hat er gesagt, klingt interessant, das guckt er sich dann mal an, hoffentlich nicht auf einer Last-Gen-Konsole, die wir jetzt wissen. Aber das sind so, abseits dieser Spielepräsentation natürlich, das sind für mich so diese E3-Momente einfach, die da so mit dranhängen. Ich weiß nicht, habt ihr mal jemanden kennengelernt, so, der so war?
Ich wollte nur gerade sagen noch, ich würde mir mal wünschen, oder vielleicht ist das auch noch eine Geschäftsidee, wie so eine Art Reiseveranstalter zu sein, um Reisen zur E3 zu ermöglichen. Aber das ist quasi schon so für dich durchgeplant. Also worauf ich hinaus will, ist, was ja ein bisschen diese diese Überraschung und diese Vorfreude zerstört an dem Job, ist ja, dass wir im Vorfeld durchaus schon Sachen wissen. Das heißt, viele große Überraschungen sind ja dann keine großen, weil man weiß es ja schon. Man muss ja gezwungenermaßen auch schon Interviewtermine und solche Sachen abklären. Also meine Geschäftsidee wäre für Spieleinteressierte All-Access-Zugang zur E3. Du darfst quasi mit allen krassen Leuten die Interviews führen, wo man dir schon Fragen auch vorbereitet hat. Du kommst in alle Präsentationen rein, alle Hands-on-Sessions, aber du weißt es vorher nicht. So ein Mystery-Urlaub. Hätte ich voll Bock, würde ich machen.
Ja, und dann ist es aber nur Schrott. Dann irgendwie so, oh, guck mal hier, das neue Warhammer 40k Low-Budget Tactical Game.
Ich finde aber auch, um bei dir anzuknüpfen, Micha, dass, also ja, es gibt natürlich diese ganzen Gespräche, die man dann auch hat mit Taxifahrern und so, die hatte ich auch. Aber ich finde auch auf der Messe selbst gibt es halt so viele, am Wegesrand einfach so viele Begegnungen, die man hat, ja, in diesem Pressebereich auf der E3, wo man dann einfach nur sitzt, um mal kurz durchzutanken, weil man ja einfach die ganze Zeit müde ist, während man auf der E3 ist, einfach die ganze Zeit, wegen Jetlag und irgendwie Dauerbeschallung und allem. Da sitzt halt dann neben dir irgendwie so ein Metal Jesus Rocks, irgendwelche Retro-YouTuber, die man auf irgendwelchen obskuren Kanälen gesehen hat, und draußen läuft dann halt ein Sam Lake durch die Flure oder ein Hideo Kojima begleitet von 3 Bodyguards. Und das sind dann halt so die Sachen, wo ich denke, boah, hier kommen dann halt echt alle mal zusammen. Ich habe mal Street Fighter gespielt, da Street Fighter 5 auf der E3 mit dem Maximilian Dort, was so, glaube ich, einer der größten Fighting-Game-YouTuber ist überhaupt. Der hat mich natürlich abgezogen, aber das sind so diese Augenblicke, wo ich denke, wow, also das ist voll cool, dass man so Leuten dann, und wenn man ihnen nur ein, zwei Fragen stellt, und das ist generell auch was ich auf der Gamescom dann immer cool finde, weshalb ich auch die Retro-Area in der Gamescom so klasse finde. Im Internet gibt es sehr viel und alles, ja, aber ich finde, selbst wenn man Spieleankündigungen schon weiß als Journalist, dann gibt es doch noch immer auf den Messen diese Stöberüberraschungen, einfach diesen Stöberfaktor, dass du auf Dinge triffst, mit denen du eben nicht gerechnet hast, oder irgendwelche Spiele, von denen du auch noch nicht gehört hast, die dann irgendwie dann aber auch da sind und sehen, dass du vorbeikommst und dann irgendwie mit dir quatschen wollen, die das vorstellen wollen. Also diesen Faktor, den gibt es halt auch noch. Und das wäre was mir fehlen würde, wenn es halt rein digital wird. Außer man erschafft halt solche digitalen Messeumgebungen, wo man dann tatsächlich im digitalen Raum stöbern kann. Gab es ja letztes Jahr mit der Gamescom auch schon erste Impulse. Das geht natürlich, aber ich weiß nicht. Ich finde es halt, Face-to-Face hat einfach noch mal eine eigene Qualität.
Mir fällt gerade wieder ein, wegen hier überraschenden Begegnungen und so, dass das muss auch schon Jahre her sein. Das kann jetzt, irgendwelche Experten könnten jetzt bestimmt schnell rausgoogeln, wann das Spiel Dante's Inferno auf der E3 war. Muss 100 Jahre her sein. Ich weiß nur, ich habe das auf dem Showfloor an denen ihrem Booth, das war von Visceral, angespielt, und es hatte sich schon eine ziemliche Schlange da gebildet. Also das ist ja dann auch, obwohl da nur Fachbesucher sind, war dann schon einiges los da. Long story short, das Spiel finde ich heute furchtbar. Ich fand auch diese Anspielsession furchtbar. Es hat mir überhaupt nichts gegeben, aber ich stand fast 20 Minuten in dieser Schlange und habe mich zu Tode gelangweilt und halt blöd aus der Wäsche geguckt, und dann kurz bevor ich dran bin, sehe ich halt, dass ich die ganze Zeit, die vollen 20 Minuten, hinter Tim Schafer stand und hab's nicht gecheckt. Ich hätte mit ihm über Gott und die Welt sprechen können. Das ist eins meiner Idole, und dann steht der da und ich stehe blöd rum und merk's nicht und spiele danach nur das dumme Dante's Inferno. Mr. Schafer, if you can hear this, talk to me. We have so much catching up to do. Remember this one time? We were back to back in the line. Okay, call me.
Wir müssen jetzt Tim Schafer bei der nächsten Gelegenheit mal fragen, wie er Dante's Inferno fand. Weil das ist jetzt für mich eine wirklich relevante Frage.
Er fand's großartig, aber da war hinter ihm so ein nerviger Typ, der irre geschwitzt und gestunken hat, und das hat ihm alles zerstört. Oder die Immersion gesteigert, weil es ja auch um die Hölle und so, Schwefel ja, und so. Wer weiß es.
Ja, der gute alte Showfloor. Ja, man muss ja sagen, auf dem, zumindest so wie ich die E3 meistens erlebt habe, es gibt ja diesen, wie man ihn auch von Bildern kennt, diesen Showfloor, wo die ganzen Messestände sind, die ja immer für ganz viel Geld und was auch immer noch alles da hingezimmert werden, einfach in dem LA Convention Center auf der E3. Meistens bin ich da gar nicht so viel. Oder zumindest in meiner Erinnerung, die wahrscheinlich völlig idealisiert und irgendwie romantisiert ist von der E3, wie ich irgendwie von klimatisiertem Raum zu Raum schwebe, auf Keksen getragen oder so. Aber die meisten oder die spannendsten Termine, sage ich mal, sind oft in so kleinen, so Bretterbuden, so im Prinzip mit so Pappwänden, die irgendwo abseits der großen Show, die ja auch sehr laut ist, hochgezogen werden, wo man sich halt dann Präsentationen einfach angucken kann. Mhm. Und was ich da meistens sehr besonders finde, während du halt diese Anspielstation hast, da ist halt geschultes Personal, also so typische Messe-Hostessen und so Leute, die halt dann dich dort dir das Spiel erklären und dir den Controller in die Hand geben oder so. Aber was ich bei diesen kleineren, persönlicheren Präsentationen halt immer sehr besonders finde, und das finde ich, ist für mich eigentlich das, was mir am meisten fehlt bei einem digitalen Event, du merkst, wie besonders es auch für die Entwickler ist. Weil es für sie meistens der Moment ist, zumindest am Anfang, später sind sie dann völlig am Ende, das ist was anderes, aber für sie ist es meistens der Moment, an dem sie endlich mal wieder oder überhaupt zum ersten Mal über ihr Spiel reden können. Mhm. Also es ist so, als würdest du halt irgendwo reinkommen und dann hängt sofort jemand an dir und sagt, hey, willst du was über mein neues Spiel wissen? Ich darf endlich drüber reden. Und es ist wirklich gut, glaube ich, hoffentlich, weil ich habe es gemacht. Und dieses, also das hat für mich in einem Livestream noch nie so funktioniert, weil ein Livestream, auch bei den Events, die wir jetzt halt digital schon hatten, auch wenn es ein Interview ist, ist oft noch choreografierter als so persönlicher Kontakt, weil dann haben sie halt die Punkte, über die sie reden dürfen. Die eigentliche Präsentation ist eh wahrscheinlich vorab aufgezeichnet mit irgendwie, okay, ich lese mein Skript ab. Und das ist kein Vergleich zu dieser Live-Atmosphäre. Auch deshalb, weil da natürlich unfassbar viel schief geht oft. Mhm. Also dann irgendwie, ich hab's schon mal erzählt, aber ich erzähle es auch immer wieder gerne, die legendäre The Witcher 3 Präsentation 2014 wahrscheinlich oder so, wo sie halt einen Kampf gegen so ein Bossmonster zeigen wollten und sie haben es nicht kaputt gekriegt. Und dann haut dieser Typ halt 45 Minuten lang auf dieses Monster drauf, springt, weicht aus, haut wieder zu, nimmt so irgendwie, keine Ahnung, Tränke und so und haut wieder drauf und springt und die fluchen halt schon, aber es kommt auch keiner auf die Idee, das zu unterbrechen, weil man will ja vielleicht noch andere Teile des Spiels sehen, sondern sie kämpfen halt gegen diesen Mistmob und besiegen ihn am Ende auch. Ja, also das hat dann geklappt. Ich habe sonst nichts über The Witcher erfahren in dieser Präsentation, aber das werde ich nie vergessen, weil es einfach so einer dieser besonderen physischen E3-Momente ist.
Also was du gerade sagst, mit diesem, dass die Entwickler da das erste Mal von ihrem Spiel sprechen können, man macht sich da überhaupt keine Vorstellung als Laie, was für ein Druck auf den Leuten lastet. Mhm. Also wenn du hast jetzt von mir aus irgendwie eine der Pressekonferenzen der großen Publisher, dann kommt zum ersten Mal die Präsentation, von mir ist auch Ingame-Präsentation von irgendeinem Spiel, wo halt ein Team seit Jahren dran arbeitet, mit denen mitzugehen, wenn dann quasi, also ich hatte das mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich weiß noch, dass das Team saß recht nah an der Position, wo ich dann quasi auch in diesem Auditorium saß und mit jedem Jubel, der aus dem Publikum kam, Tränen der Freude. Wo du wirklich dir denkst, krass, wenn das nämlich jetzt, wenn da keine Reaktion kommt, also Buh gibt's da eigentlich nie. Das ist, muss man ja schon sagen, ist ja schon eine eher grundpositive Stimmung da drin, aber wenn das jetzt alles so eher verhaltenes Höflichkeitsapplaus oder sowas ist, dann denkt man sich schon, diese Leute haben halt Jahre ihres Lebens da reingebuttert. Und wenn jetzt der Typ, der vorne mit dem Controller steht, weil oftmals wird das Zeug ja dann auch live vorgespielt und dann geht da irgendwas schief und dann ist das nur das, über das alle sprechen. Das ist ja vernichtend für die Leute. Ich meine, ja. Das für die jetzt auch besser, wenn sie dann nicht quasi in dem Auditorium sitzen müssen, während halt quasi ihre Karriere da den Bach runtergeht, weil halt jemand irgendwie die Präsentation vergeigt hat. Aber das ist natürlich diese ganze menschliche Komponente, das geht natürlich ein bisschen verloren.
Ich finde, da muss man sich halt einfach ein Beispiel nehmen an einem Anthem, dass man einfach das Spiel erstmal komplett für die Messedemo entwickelt. Und dann, wenn es gut ankommt, danach anfängt zu schauen, ob man das auch tatsächlich als Spiel entwickeln könnte. Für echt. Ja. Und dann, also ich denke, das wird dann am Ende vielleicht alle glücklich machen.
Ja. Das ist genial. Es ist ja, wer mal sehen will, was passiert, oder wie es aussehen kann, wenn sowas schief geht, der muss sich nur, und ich empfehle es allen, die es noch nicht getan haben, auf YouTube die E3-Pressekonferenz von Konami aus dem Jahr 2010 anschauen. Weil das ist, also entweder ist es alles geht schief, oder eher, das wäre meine Perspektive, es ist Kunst. Weil es geht alles schief. Also es gibt so, peinliche, fremdschämige, unangenehme, aber auch nicht auf eine unsympathische Art unangenehm, dass man sagt, oh mein Gott, das sind das für komische Leute, sondern wo du merkst, die Leute, die da hingestellt werden, haben nicht die besten Englischkenntnisse, was für eine englischsprachige Präsentation schon mal eher nachteilig ist. Dann gibt's Tanzeinlagen auf der Bühne. Es gibt eine Einlage mit so mexikanischen Wrestlern, die für den Präsentierenden in dem Moment ein bisschen unangenehm zu werden scheint, weil sie dann so von der Bühne drängen, was irgendwie als Show-Einlage gemeint ist. Aber man merkt halt, dass er so sagt, was soll das, so ein bisschen. Also, und ich glaube sogar, der Auftakt, entweder zu der ganzen Konferenz oder zu einer bestimmten Präsentation, ist einfach nur jemand, ein japanischer Entwickler, der auf die Bühne kommt und sagt, hi. Und dann nichts. und er deutet dann einfach nur quasi notdürftig auf das eingeblendete Spiele-Logo neben sich. Und dann klatschen die Leute. Und das unbedingt mal anschauen, wenn es darum geht, was live mit Leuten macht und was höchstwahrscheinlich bei einer digitalen Präsentation nicht so passiert.
Aber das kann auch eine Riesenchance sein. Also erinnert ihr euch noch zurück an, ich glaube, das war eben tatsächlich die letzte E3, bevor dann hier die Pandemie kam, 2019, war das nicht sogar die erste Bethesda-Pressekonferenz oder war die im Jahr davor? Egal. Jedenfalls war ja da hier die Producerin von Ghostwire Tokyo, Ikumi Nakamura, die halt mit sehr starkem Akzent, aber sehr herzig und liebenswürdig quasi ihr Spiel vorgestellt hat. Und das ist ja dann, diese Performance ist ja um die Welt gegangen. Sie war ja quasi sofort Social Media Star und die Leute haben sie in ihr Herz geschlossen. Wenn man sich jetzt überlegt, sie hätten diese Performance, und da gibt's so ein Behind the Scenes Video, wo sie erklären, die Performance war ganz anders geplant. Sie haben dann quasi last minute gesagt, just be yourself und mach's halt so. Wenn man das im Vorfeld super geschliffen hätte und da diese perfekte Performance ohne auch nur irgendwie einen Lacher oder einen Grinser oder irgendwas, was so ein bisschen awkward gewesen wäre, gemacht hätte, das hätte jeder einfach ignoriert. Das wäre halt vollkommen untergegangen. Und so ist es eben durch die menschliche Wärme dann doch noch mal irgendwie um die Welt gegangen.
Aber ich wär trotzdem so nervös, wenn ich so eine Präsentation halten müsste. Ja, weil du weißt einfach, das Internetvolk, ja, das wird aus dem absolut kleinsten Fehler sofort ein Meme machen. Ja. Irgendwie, weil es gab eine Need for Speed-Präsentation auch vor 3-4 Jahren oder so, wo sie einen YouTuber eingestellt haben, der das präsentieren sollte. Und der hat halt seinen Text vergessen während der Präsentation und hatte da vor sich hingestammelt, so, ja, it's a great game. Und natürlich ist das sofort dann. Und dann ist natürlich Need for Speed rausgekommen. Und wer hätte es denken können, kein besonders tolles Spiel. Und natürlich war dieser YouTuber in jeder Compilation von Bugs und Fuck-Ups drin, die es zu diesem Need for Speed-Spiel gab. Ich glaube, es war Payback damals.
Ja.
Das ist halt, oder hier der Halo-Craig, ja. Der, weißt du, dann findet das Internet natürlich dieses eine Frame von deinem Halo Infinite-Gameplay, wo halt dieser eine Gegner halt da aussieht wie ein absoluter Ochse. Das wird dann das Einzige, was alle Leute sofort assoziieren, wenn sie Halo Infinite-Gameplay denken, ja. Das ist einfach, wie die Gaming-Landschaft funktioniert. Und ich finde es halt auch mega witzig.
Für Microsoft auch.
Ja, für Microsoft auch mega witzig, ja. Sag die.
Großes Gelächter. Aber ja, es ist einfach dieses, ich erinnere mich auch noch mal an auch eine kleine Präsentation, aber nur von Bioshock, aber nicht original ein neues Bioshock, sondern irgendwie die Bioshock Compilation mit irgendwie allen Bioshocks. Für Kunst, ich weiß nicht, warum ich in dieser Präsentation war jetzt, wo ich genauer drüber nachdenke. Warum gucke ich mir das nochmal an? Egal, auf jeden Fall war ich da. Und der Entwickler, der es präsentiert hat, war halt, das war seine letzte Präsentation. Ich glaube, es war nicht mal auf der E3, es war auf der Gamescom. Die letzte Präsentation nach einer ganzen oder nach 3 Tagen immer wieder so Halbstundenterminen am Stück. Muss man auch dazu sagen. Ne? Die Leute sitzen halt dann da, halten ihre eine Präsentation, spielen vielleicht ihre eine Demo durch, dann gehen die Journalisten raus, die nächsten kommen rein und du machst exakt dasselbe noch einmal und das 8 Stunden am Tag. So, das ist recht belastend und recht auslaugend. Du
sitzt ja nicht an einem karibischen Strand, sondern in einem kleinen dunklen Kämmerchen mit nicht optimalen Luft- und Lichtverhältnissen.
Richtig. Also am Ende, das ist wirklich wie so Isolationshaft wahrscheinlich am Ende, wenn man da rauskommt. Und bei dieser Bioshock-Präsentation, wie gesagt, es war die letzte dieser Messephase für die Person. Und der konnte nicht mal mehr reden. Also er war so heiser, dass er keinen Ton mehr rausgekriegt hat. Und er hat dann einfach nur gesagt, Leute, das hier ist diese Bioshock Legendary Compilation oder wie auch immer das hieß. Das sind alle Bioshocks. Ihr kennt die eh wahrscheinlich. Ist es okay, wenn ich einfach nur hier die Demo zeige und ich nicht rede? Und wir alle, die dann da drin saßen, haben halt gesagt, ja, komm, klar. Ja. Also, es ist ja Bioshock. Was soll da jetzt groß passieren, ne? Und das war jetzt nicht, dass diese Präsentation mir so im Gedächtnis geblieben wäre, aber das sind einfach diese, das Menschliche, ja,
wie ja, man ist, sagt. Was Demi auch gesagt hat, es ist halt schon ein Haifischbecken. Also auch die Ära des Livestreamings hat das natürlich nicht besser gemacht.
Ja.
Also in der Zeit, in der quasi noch die Magazine die primäre Informationsquelle waren, dann ist halt, wenn da ein Fehler passiert ist bei so einer Präsentation, wie wahrscheinlich war das, dass am Ende der Leser davon was mitbekommen hat? Aber jetzt eben durch diese ganzen Livestreaming-Geschichten, du kannst ja quasi, bevor du von der Bühne bist, ist die Welt quasi, hat die Welt sich über dich schon kaputt gelacht. Das ist schon, also ich glaube, auch eine Anspannung. Puh, ob ich mir das zutrauen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich weiß noch, wie ich einmal auf der Ubisoft-Pressekonferenz saß und den Teleprompter sehen konnte. Hm. Weil natürlich auch da, gerade deswegen ja auch, alle Texte geskriptet werden. Und es war die Teleprompter-Ansprache von Yves Guillemot, also vom CEO, vom Geschäftsführer von Ubisoft. Und er hat sich nicht daran gehalten. Und er hat halt Sachen teilweise erzählt und Sätze gesagt in anderer Reihenfolge. Es waren Pausen vorgesehen, die er nicht gemacht hat. Oder er hat Pausen gemacht, wo keine vorgesehen waren. Also stand auch immer drin, Pause und so. Hat er nicht gemacht, ja, sondern einfach halt irgendwie referiert, so über, also schon natürlich über die Themen, die da standen, aber halt nicht die exakten Sätze, wo sich bestimmt Leute sehr viele Gedanken gemacht haben, was er genau zu sagen hat auf dieser Pressekonferenz. Ist ja auch ein börsennotiertes Unternehmen, da muss man ja auch noch zusätzlich aufpassen, was man sagt, mal abgesehen von der Internet-Crowd, weil wenn du dann irgendwie sagst, ach ja, und wir machen übrigens jetzt auf Jahre hinaus kein Splinter Cell mehr, Mist, okay, der Börsenkurs, oder? Ja, gut,
nicht, dass es Splinter Cell. Aber hat man das gemerkt? Oder hat er es ganz voll gut überspielen können?
Okay. Nee, aber an ihm nicht. Nee, also wenn du ihn anguckst, oder beziehungsweise nur den Stream verfolgt hast, an dem, was er sagt, merkt man es nicht. Man hat es gemerkt daran, was die Teleprompter-Bedienungscrew gemacht hat, nämlich angefangen, nervös hin und her zu scrollen. In diesem, also ging dann halt teilweise, der letzte Satz kam wieder zurück, den er eigentlich hätte sagen sollen. Und das war dann eher so ein bisschen der, also die hatten dann eher die Schweißausbrüche, glaube ich, was er gesagt hat. Er spricht ja dieses sympathische Franco-Englisch als Franzose. Und es war nicht alles immer so zusammenhängend, aber eigentlich eine relativ, also hätt's jetzt nichts bei denken müssen, dass es irgendwie schlimm wäre. Und ich meine, vielleicht, das kann ja auch sein, vielleicht ist es halt oft, vielleicht macht man sich auch manchmal mehr Gedanken, als man müsste. Kann ja auch mal sein, ne? So als PR- und Marketing-Verantwortliche, wenn man sagt, oh, wir müssen jetzt aber alles skripten, was die Person sagt, weil der sagt ja immer so schlimme Sachen oder so.
Es kommt immer drauf an, wer man halt ist. Wie gesagt, wenn du quasi der, ich sag mal, eh schon so als der lockere, coole, junge Producer von einem hippen Spiel dir da einen Namen machen willst, dann kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen sagen, was du dir gerade so denkst. Und es muss nicht alles schon vorgescriptet sein. Aber wie gesagt, wenn ein Yves Guillemot, wenn da der Börsenkurs des Unternehmens dranhängt, jetzt haben wir in den letzten Jahren vermehrt Vorwürfe gegen die Firma, was toxische Arbeitsbedingungen und sexuelle Belästigung und diese Dinge alle. Und da, weißt du, da kann halt ein so ein improvisierter Gag halt mehr einreißen, als in 3 Jahren PR-Arbeit aufgebaut worden ist. Das heißt, da lässt man das, und das kann ich mir echt gut vorstellen, wie dann die Teleprompter-Crew ausrastet, wenn Eve freestylt.
Ich finde trotzdem, die fremdschämigsten Auftritte oder sagen wir mal, die größten Fremdkörper auf diesen Bühnen sind oft irgendwelche Berühmtheiten, so Celebrities, die sie halt dazu so irgendwie entweder Sportler, halt bei EA gerne genommen, vorzugsweise natürlich Sportler von US-Sportarten, die ich grundsätzlich nicht kenne, die niemals da anders gehen, oder irgendwelche Schauspieler, die ich zwar kenne, aber wo ich mir dann auch denke, was brauche ich denn jetzt, mir ist der Name entfallen, aber hier Jesse aus Breaking Bad, um mir zu erklären, warum Need for Speed cool Aaron ist. Paul. Zeigt mir doch Need for Speed.
Ja. Also ich finde, das ist aber auch so, das wirkt mittlerweile so oldschool, die Art Gimmick noch zu zücken. Das haben sie auch bei Ghost Recon Breakpoint gemacht. Gut, das gibt's jetzt auch bei Ubisoft, macht es eigentlich echt oft jetzt mit Far Cry ja auch noch mal, dass sie halt so diese Schauspielerkarte noch mal zücken und dann die Schauspieler auch auf die Bühnen stellen. Aber das stimmt. Was man aber, finde ich, schon merkt, ist, dass jetzt durchaus auch eine jüngere Generation aufgewachsen ist, die dann Gaming-affiner ist. Also zum Beispiel bei Madden mit American Football holen sie sich natürlich sehr oft die Footballer ran, um halt irgendwie Madden zu bewerben. Aber die sind dann sehr oft auch einfach 23-jährige Gamer, die halt mit Madden auch aufgewachsen sind und die wissen, wovon sie reden. Und das ist, finde ich, was, wenn es dann funktioniert, wenn du jemanden hast, wo du merkst, wie auch Henry Cavill, ja, wenn du jemanden hast, wo du weißt, das ist ein richtiger Gaming-Nerd. Jetzt haben sie Henry Cavill noch nicht auf eine Bühne geschoben, aber wenn sie den Total War bewerben lassen würden, ich glaube, das wäre eine richtig gute Idee.
Aber das müsste dann so, das müsste organisch irgendwie passieren. Ich finde das immer so cringy, wenn die kommen auf die Bühne und dann ist einer der ersten Sätze mit: So, I've been playing video games for all my life. Ja. Or I've been playing all the classics. Tetris, Pong, you know. Und man denkt, zeig das Spiel, Mann. Und ja, ich mag das auch gar nicht so gerne, wenn da wirklich dann immer mit großen Hollywood-Namen geworben wird, auch für Rollen im Spiel. Weil es damit mit Performance-Capture-Artists und Voice-Actern einfach viel talentiertere Menschen für diesen Job gibt. Und Hollywood, stay in Hollywood und macht eure Hollywood-Movies, aber lasst doch den Voice-Actors ihre Jobs. Was soll denn das?
Das ist ein bisschen, der Kollege Bartke hatte ja ein Interview mit dem Giancarlo Esposito zu Far Cry 6, der ja da den Diktator spielt. Wir kennen ihn aus auch Breaking Bad natürlich und The Mandalorian und so.
Gus Fring.
Genau. Ja. Und der da hast du halt auch gemerkt, das war halt auch ein digitales Interview, wobei ein physisches wäre auch nicht anders verlaufen. Er hat halt so seine Talking Points, seine wichtigen Dinge bekommen vorher, die er im Interview sagen soll. Mhm. Und man ist trotzdem, er wirkt trotzdem sympathisch und so, aber man merkt halt, er geht sie durch. Hier, Far Cry 6 is an amazing series, an amazing game world, bla bla bla. Und man hat so denkst, aber ich meine, cool, klar, und ist ja schön, dass ihr ihn habt und man kennt ihn und so. Aber das hilft mir jetzt bei dem Spiel auch nicht wirklich weiter am Ende, ob er sagt, dass es cool ist. Also,
Man hätte ihn dann fragen müssen, wie hoch ist denn deine KD? Ja.
Stimmt, so Hardcore-Fragen. Ja.
Ja, so. Viele von den Türmen im letzten Far Cry hat er eigentlich erobert.
Welche Beta von Counter-Strike war die beste? Nur so frei raus, da fühle ich mich unter Interview, Druck.
Nur so Trivia-Fragen.
Bestes Final Fantasy Spin-off.
Ja. Oh Mann. Ja, das wäre, ja, stimmt. Vertane Chance eigentlich. Stimmt, so hätten wir in das Interview gehen müssen. Das ist mal notiert für die Zukunft.
Ich meine, ich verstehe ja, warum sie es machen. Also, es soll natürlich halt dann quasi auch in Mainstream General Interest Medien aufgegriffen werden, wenn halt dann ein Keanu Reeves da ein Spiel bewirbt oder irgendein anderer Hollywood A-Lister. Aber so, wenn man sich jetzt nur für das Spiel an sich interessiert, dann ist das halt vergebene Zeit und unnötig das Geld da reingebuddert.
Ja. Dann lieber Interviews mit Microsoft Executives. Was auch immer fantastisch ist. Sie sagen zwar auch nur die Dinge, die sie sagen dürfen, aber das ist wirklich, das ist so ein bisschen Cyberpunk, weil du kommst halt in diese Corporate-Welt. Und in dieser Corporate-Welt ist halt alles sehr organisiert. Und dann hat jeder seinen persönlichen Assistenten, aber auch noch ein PR-Team, was dann irgendwie die Termine macht. Und dann wirst du, in dem Fall weiß ich gar nicht mehr, das war irgendwie in diesem Convention Center, nicht im Convention Center selbst, sondern in dieser, da wo die Microsoft-Pressekonferenz ist, in diesem Haus da halt. Mhm. Und wirst dann da reingeführt, erst durch die Security und dann in irgendwelche Hinterzimmer, wo dann auch noch mal irgendwie Microsoft-Leute stehen und aufpassen, dass da keiner rein und keiner raus und Dings. Und dann kann man da halt mit jemandem eine Viertelstunde reden über den Xbox Game Pass. Was im Endeffekt nicht mal so spannend war, weil das Interview habe ich, glaube ich, nie, dass ich auf der E3 geführt habe in dem Fall. Es war sehr, sehr, sehr angenehmes Interview, aber es hatte wenig Gehalt, sag ich mal, weil die spannenden Fragen dann, wo wollt ihr hin mit dem Ding, wo wir heute besser wissen, wo es hingeht, auch tatsächlich, auch mit dem PC, haben sie damals halt einfach nicht beantwortet und gesagt, ja, werden wir sehen, ne? Also, ja, wir haben große Pläne, aber wir sagen nichts. Und das ist halt auch immer dann, also einerseits natürlich diese Corporate-Welt halt einerseits mit den 12 Genehmigungsschranken, die so jeder durchlaufen muss, der rein will, und aber andererseits dann einfach auch nichts zu sagen so richtig im Interview. Das macht's dann natürlich auch immer ein bisschen
Komisch. Aber wo wir gerade jetzt beim Thema so große Pressekonferenzen und auch Promis und sowas sind, ich weiß nicht, ob einer von euch das schon angesprochen hat, aber was mir mit der aktuellen Situation so ein bisschen flöten gegangen ist, ist einfach der Fokus. Also dieses, wir wissen während einer E3, oder wir wussten früher während einer E3, gibt es halt diese 4 bis 6 Pressekonferenzen, das ist absolute Primetime. Hier ist quasi nur the best of the best, die tollsten Spiele, die fähigsten Presenter und alles hat wie am Schnürchen zu laufen. Es hat einen riesen Aufwand und ein riesen Ding, aber du wusstest halt auch, deine Aufmerksamkeit, die du da drauf richtest, die wird halt auch belohnt werden. Und jetzt hat man, das ist halt eine der Dinge, die mir so ein bisschen fehlt, jetzt eben dadurch, dass die physische E3 verschwunden ist, dadurch, dass jeder so sein eigenes Süppchen macht, und natürlich jetzt auch viele mit Work from Home große Herausforderungen zu bewältigen hatten im vergangenen Jahr. Es ist halt nicht mehr dieses Fokussieren auf nur die Knaller und nur die Hits, sondern es ist halt alles insgesamt eher so ein bisschen low-key. Alles ist so, also es gibt auch noch große Spiele, aber dadurch, dass es so ein bisschen zerfasert alles, hast du halt nicht diese Kadenz von nee, ein Knaller und hier nochmal ein geiles Indie-Spiel und hier nochmal ein Promi-Auftritt, sondern es ist halt eher so, wir haben hier dieses Video-Dings vorbereitet und das Spiel kennt ihr ja schon und das verschieben wir und das kommt auch nochmal. Also es ist insgesamt so ein bisschen zerfasert und das finde ich schade.
Ja, was man ja vielleicht auch als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm hat, ist ja, die Pressekonferenzen finden ja in LA, wenn man vor Ort ist, alle innerhalb von 1,5 Tagen meistens statt. Also es ist so, du kommst irgendwie, du gehst zu Ubisoft, dann gehst du raus, gehst zu EA, gehst du da raus, gehst zu Microsoft, gehst du da raus, gehst zu Sony und am nächsten Morgen, weil Nintendo immer besonders ist, macht halt dann Nintendo noch was, ja, bevor die Messe aufmacht, so zumindest früher. Also es gab diese ganz schnelle, ganz dichte Taktung von Neuigkeiten direkt am Anfang und danach hast du dann halt den richtigen Messebeginn, eigentlich, ja, der, wo man dann ins Convention Center darf und sich an Ständen irgendwas in die Präsentationen anschauen. Aber die großen News waren halt immer so dieses digitale Feuerwerk direkt am Anfang der Messe. Und das, positiv könnte man sagen, es entzerrt sich ja bei digitalen Events. Negativ kannst du halt auch sagen, dadurch, dass halt jeder bei digitalen Events auch merkt, okay, eigentlich haben wir ja alle Werkzeuge an der Hand, die wir brauchen, um Leute jetzt über unsere Spiele informieren zu können. Wir brauchen weder eine räumliche Nähe zu anderen Pressekonferenzen, noch müssen wir überhaupt ein Theater mieten, um welche machen zu können, sondern es reicht ja unser Greenscreen-Studio im Keller. Dadurch verteilt sich das einfach auch mehr, diese Neuigkeiten. Es gibt halt nicht diesen Infoblast. Und dann sagt halt auch Nintendo, so wie es dieses Jahr ja ist, ja, okay, jetzt habt ihr halt dann irgendwie samstags und sonntags die Pressekonferenzen, da gibt's dann irgendwie diese Xbox und die anderen, keine Ahnung. Und wir machen's aber dann am Mittwoch drauf, ja, weil wir sind special. Und dann so denkst, okay, cool, ja, aber ich meine, grundsätzlich kann's einem ja auch jetzt aus Hörerinnen und Hörersicht relativ egal sein, wann man die Nintendo-Neuigkeiten erfährt, ob's jetzt samstags ist oder ob's mittwochs ist. Macht jetzt keinen so gigantischen Unterschied. Aber für uns so im Gefühl schon,
finde ich. Ja, es ist halt schon eine egoistische Sicht auf, also ich will halt dieses Feuerwerk haben, verdammt.
Ja, genau.
Das macht natürlich objektiv betrachtet viel mehr, ergibt es viel mehr Sinn, die großen Ankündigungen nicht alle auf einem Raum zu haben, dass man sich quasi mit allen anderen um die Aufmerksamkeit streiten muss, sondern warum nicht quasi die wichtigste Nachricht in der Woche drauf sein und dann aber alle Aufmerksamkeit haben. Aber das knallt halt nicht so, wenn alles auf einmal explodiert.
Aber ich glaube auch, es ist wirklich ein Zusammenspiel aus jetzt der neuen Struktur durch Covid, aber auch dem Mangel an einfach knallenden Blockbuster-Spielen. Das ist ja was auch schon sich 2019 abgezeichnet hat, vor der ganzen Pandemie-Geschichte. Weil, also aus meiner Warte, ja, früher TM, als ich 2015 das erste Mal auf der Gamescom war und auf der E3 war, in der Bethesda-Pressekonferenz und da halt ein Fallout gezeigt wurde und ein Doom und ein Dishonored und so, das war halt natürlich auch einfach ein Feuerwerk der Spiele. Und wenn man dann von zu Hause, wenn wir halt dann hier in München das Ganze covern, das war auch immer richtig, richtig geil. Also diese Pressekonferenzen aus Berichterstattungssicht von zu Hause bedeutet einfach nur, man macht quasi 4 Nachtschichten, wo man Paletten voller Pizza und Energy Drinks sich dahinstellt und man covert halt diese Sachen wirklich im Team verbunden schaut man sich diese Pressekonferenzen an und dann jeder schnappt sich halt das neueste Spiel, kümmert sich um das Produkt, schreibt die News und so weiter. Das klingt vielleicht stressig, ist aber tatsächlich aus so einer Teamperspektive so ein cooles Erlebnis, weil du das Gefühl hast, alles, was du gerade hier schreibst, ist ja auch von dem, die Leute wollen es ja auch da draußen wissen, es ist halt Gold. Und nicht jeder schaut sich die Pressekonferenzen in der Nacht an. Das heißt, am nächsten Morgen haben die ganzen Leute dann die Infos von einem und so. Das ist einfach sehr coole, spannende, brandaktuelle Arbeit. Und das hat man, finde ich, schon 2019 gemerkt, als so ein bisschen die Release-Dichte zurückgegangen ist, dass man dann zwar dann da bei der Pressekonferenz gesessen hat, aber sich dann im Nachhinein gedacht hat, so bei der PC Gamer Show, da war jetzt ja echt gar nichts dabei. Also selbst das, was sie von Baldur's Gate 3 gezeigt haben, kann man jetzt auch nicht mehr wirklich verwerten. Das hatten sie auch schon mal woanders gesagt und so weiter und so fort. Mhm. Und das würde mir, ist ja dieses Jahr auch schon wieder ähnlich. Also ich will jetzt gar keine Stimmung killen für die E3, weil ich kann mir vorstellen, dass die E3 cool wird. Aber zum Beispiel bei EA, da denke ich mir, okay, es kommt ein neues Battlefield, ja. Und es kommen die neuen Sportspiele, okay. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt was Neues zu Sims oder irgendwas zu Star Wars. Aber ich rechne die Chancen nicht als besonders hoch ein. Dann denke ich mir, Mann, das war früher war da ein bisschen mehr, da gab's irgendwie so, da hätte man noch ein Dragon Age gehabt oder noch irgendwie was zu Mass Effect 5 oder so. Das hat sich so ein bisschen entzerrt, habe ich das Gefühl.
Ja, gut, was das ist absolut richtig, finde ich, weil einerseits sind natürlich die Ankündigungszeiträume und Zyklen heute andere, ne, weil hallo, Bethesda verkauft was 20 Millionen Fallouts, wenn sie es ein halbes Jahr vorher ankündigen. Also da haben schon viele aufgehorcht damals und gesagt, hey, vielleicht müssen wir unsere Sachen gar nicht mehr so früh ankündigen, sondern es reicht irgendwie 5 Minuten, bevor es dann zum Download bereitsteht. Siehe auch CD Projekt, die jetzt wahrscheinlich eine ähnliche Lehre aus Cyberpunk gezogen haben. Oh mein Gott, warum haben wir das eigentlich schon 2 Jahre vorher gezeigt mit Dingen, die wir am Ende nicht einhalten konnten, vielleicht, ja. Sollten wir es doch lieber mal später zeigen. Und so verschwinden dann auch diese frühen Highlights, die es vielleicht manchmal gab, früher noch auf den E3s.
Ja. Oder ein anderer Punkt.
Ja, Entschuldigung, bitte. Ich wollte dir nur recht geben, noch mehr recht geben, als ich es eh schon habe. Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, ist auch völlig richtig. Corona macht das Ganze halt noch mal beliebiger. Und ich meine nicht das Corona-Bier, was man sich in Los Angeles auf der E3 immer reinschüttet. Weiß nicht, wie auf die sich die Pandemie ausgewirkt hat. Sondern dadurch, dass man ja sowieso momentan alles in dieser Spielebranche mit in der Unterhose vom Monitor verfolgt, so mehr oder weniger, auch aus unserer Perspektive jetzt. Ne? Es gibt ja nichts mehr, was vor Ort ist, sondern du sitzt halt immer hier in deinem Arbeitszimmer. Auch selten im Büro, ne, sind wir momentan. Und guckst halt irgendwie Präsentationen, gibt's ja weiterhin alles, aber halt nicht mehr mit irgendwo hinfahren und irgendwo hinreisen. Und dadurch, das saugt so ein bisschen das Besondere da raus, finde ich. Weil wenn ich immer nur in meinen 4 Wänden sitze, ist natürlich für alle Beteiligten und das Klima besser, wenn ich mich nicht in ein Flugzeug setze, um 15 Minuten Präsentationen anzuschauen von irgendeinem Spiel, hat gar keine Frage. Aber es ist auch einfach weniger besonders. Und wir sind ja egoistisch, ne? Also genau, das nochmal als, das ist unser Label, glaube ich, heute, der egoistische Podcast. Ist eigentlich immer unser Label, auch wenn Maurice nicht da ist.
Aber es schult ja auch wirklich so das eigene Handwerkszeug, finde ich, wenn man eben, und das gilt ja nicht nur für die E3 und die Gamescom, das gilt auch für Entwicklerbesuche, dass man einfach mit den Leuten vor Ort mal interagieren kann, dass man auch mal irgendwie mit den Entwicklern neben dem Interview ein bisschen quatschen kann über Sachen. Also wenn man das alles so digital macht, dieses Digitale führt halt dann dazu, dass auch bei den ganzen, also es gibt ja auch jetzt noch Hands-on und Hands-off-Events, die sind dann eben nur digital, dass man halt Spiele sich anschauen kann, auch abseits der großen Messen. Die sind dann nur in der Tendenz eben alle sehr, sehr durchchoreografiert. Klar, weil du machst dann halt einen Discord-Call für 30, 40 Pressevertreter, die dann da alle sitzen. Da gibt es dann maximal im Chat irgendwie Interaktion. Und du hast halt dann 3, 4 Leute zugeschaltet, 3, 4 Entwickler dann über Webcam. Das ist natürlich einfach was anderes, als wenn man jetzt auch bei einem AA-Studio vor Ort ist und sich das einfach anschaut. Und selbst Indie-Entwickler machen das mittlerweile so. Klar, weil der intuitive Gedanke ist, hey, wenn ich mein Spiel vorstellen will über Discord, 30, 40 Fremden, dann mache ich halt so eine Art PowerPoint-Präsentation. Ja, natürlich schon ein bisschen hübscher, aber und das nimmt dem Ganzen einfach dieses Vor-Ort-Sein, dieses mit den Leuten zwischen den ganzen Sachen mal ein bisschen irgendwie quatschen, sich einen Kaffee holen und so weiter und so fort. Also da geht auch was verloren, finde ich, was dir auch als Journalist oder Journalistin einfach einen ein besseres Verständnis der Branche gibt. Ja, weil sonst wird es halt zu anonym. Es gibt nicht mehr dieses Menschliche in der ganzen Sache, sondern alles ist nur noch, besteht nur aus Präsentationen, die du von zu Hause dir anschaust. Und dann schreibst du halt deinen Artikel auf Basis von den 4-5 Minuten Präsentation, die du dann bekommen hast.
Jetzt könnte man natürlich so aus Zuschauer- und Lesersicht argumentieren, dass das der Ultimate Equalizer ist. Also ein mittelmäßiges Spiel kann jetzt nicht unterbewusst dadurch, dass das Erlebnis, es das erste Mal zu sehen, toll war, aufgewertet werden. Also so, ja. Man ist high auf dem E3-Klassenfahrt-Ding, man ist in einem fremden Land, man lernt irgendwie nette Leute kennen, man spielt halt dann so ein Spiel. Und klar sollte man immer versuchen, wenn man dann über dieses Spiel schreibt, das alles zu trennen und es möglichst objektiv zu machen. Aber ich denke mal, du nimmst ja so eine gewisse Euphorie mit. Das ist halt einfach so. Und wenn jetzt eben alles nur von zu Hause aus, wie ich schon gesagt habe, in der Unterhose vor der Webcam passiert, also die Unterhose ist nicht, die ist unterm Tisch, wenn sie wieder denkt. Aber dann hat ja quasi jedes kleine AA- oder Indie-Studio die gleichen Chancen wie jetzt das große Spiel, weil es ist das gleiche Präsentationszimmer und im Zweifel sind die Getränke und das Essen deswegen schlecht, weil ich halt schlechte Sachen für mich selbst gekauft habe.
Das stimmt und es stimmt natürlich auch, dass es immer ein Beeinflussungskosmos ist, ja, wenn Leute ihr Spiel vorstellen. Das gilt natürlich aber fürs Digitale auch. Also natürlich sind dann wenn jetzt irgendwie ein Far Cry 6 vorgestellt wird und da halt dieses Gameplay gezeigt wird und so weiter, da gilt ja natürlich das Gleiche, was auch gelten würde, wenn man vor Ort wäre. Das sind halt total zurecht orchestrierte Gameplay-Demos, die natürlich im Zweifelsfall auch das Spiel in einer Art und Weise darstellen, wo das fertige Produkt am Ende nicht mithalten kann. Das kann es immer noch so geben. Ich stimme dir natürlich zu, dass da so ein bisschen sich die Dinge verändern. Ich finde aber auch umgekehrt, weil du mittelmäßige Spiele ansprichst, irgendwo finde ich, was halt diese Entwicklerbesuche einem auch mitgeben, ist einfach so ein Grundrespekt für das Team und die Menschen, die da hinter diesem Spiel stehen. Und das ist was, finde ich, was im Internet ja oft verloren geht. Ja. Du hast halt dieses anonymisierte Produkt, das dann rauskommt und das erfüllt nicht die Erwartungen und dann wird das Ding gereview-bombt und dann sollen die mal sehen, wenn die dann ihr blödes Spiel da rausbringen. Ja, aber wenn du tatsächlich, weiß noch, ich hatte irgendwie Entwicklerbesuch bei Brenda Romero, die ja dieses Empire of Sin oder wie es heißt, ja, gemacht hat, dieses Mafia-Spiel. Was ja wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel ist, leider. Aber wenn du dich halt eine Stunde mit denen unterhalten hast, wir waren irgendwie mit 4, 5 aus dem Team, aus deren Team, wenn man sich mit denen mal eine Stunde unterhalten hat, dann merkt man, okay, das ist jetzt kein Scam oder so. Die wollen da schon wirklich aufrichtig ein gutes Spiel machen. Da müssen Dinge schiefgelaufen sein, klar. Aber es sind halt passionierte Leute, die auch eine Passion haben für dieses Spiel. Da kann man sagen, natürlich auch die haben in dieser Situation versucht, es möglichst gut darzustellen, ja. Aber das ändert ja nichts an dem Argument, dass man einfach mal mit den Menschen dahinter interagieren kann, sich anschaut, was sie eigentlich vorhaben und wie sie auch reagieren, wenn man selbst zum Beispiel kritische oder aber auch lobende Sachen erwähnt zu ihrem Spiel. Und ich finde, das gibt einem so einen gewissen Respekt, den man auch nicht verlieren sollte als Journalist, dafür, ja, dass das, was man da kritisiert, ja auch die Arbeit von Menschen, ja, ist.
Ja. Und auch da hast du immer wieder tolle Begegnungen, die ja im Endeffekt auch die Spiele selbst aufwerten. Und das ist ja auch das, was Entwickler sagen, wenn es um das Thema geht. Ne? Brauchen wir eigentlich physische Messen noch? Ist doch alles viel einfacher und billiger, wenn wir es digital machen. Wo die auch sagen, dieser persönliche Kontakt kann uns einerseits noch mal helfen, unsere Spiele halt klarer und besser und schöner, verständlicher zu machen, auch wenn vieles schief geht und so. Und auf der anderen Seite, wo ich aus Besuchersicht sage, oh ja, auch da hatte ich schon diverse Präsentationen, die jetzt in technischer Hinsicht überhaupt nicht besonders waren, aber ich weiß noch, wie ich aus der Cyberpunk-Präsentation kam und danach einen Termin gemacht habe für Two Point Hospital auf der E3, um mir das anzugucken. War eine Etage tiefer, der Sega stand in dem Fall. Und ich dachte mir noch so, oh, warum hast du das gemacht? Weil eigentlich, ich habe zum ersten Mal damals 2018 Cyberpunk 2077 gesehen, von dem man noch nie vorher Gameplay gesehen hat oder überhaupt noch nichts gehört, eigentlich außer den Trailer, den es damals gab. Und eigentlich müsste ich mich jetzt hinsetzen und einen Artikel drüber schreiben, möglichst konzentriert. Und dann habe ich diesen dummen Termin bei Two Point Hospital, bin dann halt zu Sega gestapft, habe dann gesagt, ja, ich bin halt bla bla und ich habe hier einen Termin. Und habe mich dann da reingesetzt und habe angefangen, dieses Two Point Hospital zu spielen. Zusammen mit zwei Entwicklern, zwei Briten, auch zwei sehr, sehr netten Leuten, ehemals auch Veteranen von Bullfrog, die an Theme Hospital damals noch mitgearbeitet hatten. Und wir sind dann halt so ein bisschen nebenbei so ins Gespräch gekommen über halt Spielebranche im Allgemeinen und so Aufbauspiele wie Two Point Hospital. Und ich habe das gespielt und ich hatte einfach Spaß. Also es war wirklich ein Ich setz mich dahin mit zwei netten Menschen. Wir plaudern über ihr Spiel. Ich spiele es dabei ein bisschen an einem PC, den sie dahingestellt haben. Und ich habe einfach Freude dran und habe danach auch einen Artikel geschrieben, in dem ich halt einfach das beschrieben habe. Ne? Also ich hätte niemals sonst vielleicht, wenn es einfach, und erst recht nicht, wenn es nur eine digitale Präsentation gewesen wäre, einen Artikel über Two Point Hospital geschrieben, das ja jetzt am Ende, ich meine, es war cool und so, also jetzt kein schlechtes Spiel, aber das war jetzt auch nicht das Highlight der E3.
Ja.
Und im selben Jahr hatte ich sogar noch so ein Ding, da bin ich bei Koch Media Deep Silver auch vorbeigegangen, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur, vielleicht stand ich zufällig dann irgendwie bei Koch oder weiß ich, vielleicht hatte ich einen Termin, mir dort ein Rollenspiel, ein neues Rollenspiel anzuschauen, haben sie gesagt, von einem russischen Entwickler. Und ich so, ja, okay, gut, kann man schon mal machen. Und wurde dann, oder bin dann in so ein Hinterzimmer geraten, wo halt auch ein PC stand. In meiner Erinnerung ist es ein alter PC mit Röhrenmonitor, aber das kann nicht sein, weil das war ja schon 2018, aber es passt besser ins Bild.
War auch und noch schwarz-weiß.
Ja, so ein bisschen, genau. Und lauter Leute mit so dicken Zigarren, die so in der Ecke saßen. Und da saß dann der Alexander Michulin von Owlcat, heißen sie, glaube ich. Egal, von den Pathfinder Kingmaker-Entwicklern. Ja. Und hat mir das halt zum ersten Mal gezeigt. Und das war nicht mal eine große Präsentation oder so. Also ging jetzt nicht ewig und war jetzt auch nicht so abwechslungsreich. Aber er hat halt nebenher ein bisschen erklärt, was sie mit diesem Spiel erreichen wollen und hat einfach nur so Charakter- und Statistikbildschirme durchgeklickt. Und ich so, das ist ja, wie geil ist das, ja? Endlich mal wieder so ein richtiges Regelwerk-Rollenspiel, wo man halt irgendwie an 1000 Werten so rumtunen kann. Und dann haben wir darüber halt ein bisschen geredet, so, wie ist es denn, sowas zu entwickeln? Und was ist denn das jetzt, was genau macht jetzt dieser eine Wert da unten? Und ich mag eh so verzahnte Regelwerke und sowas sehr gerne und wurschtel mich da gerne rein. Und auch so ein Highlight, dass ich wahrscheinlich, wenn mir nur jemand gesagt hätte, hey, wir machen ein Oldschool-Rollenspiel namens Pathfinder Kingmaker und hier ist es, hätte ich vielleicht auch nicht so gehabt.
Eventuell. Ich meine, jetzt haben wir ja, wir sprechen jetzt darüber, die E3 ist digital. Wir haben ja immer noch mit der Gamescom die zweite große Messe, die ja jetzt dieses Jahr nicht physisch ist, aber da sieht es ja so aus, als würde es in den nächsten Jahren weitergehen, weil du ja nach wie vor natürlich den Riesenanteil an nicht Fachbesuchern, sondern halt an Publikum hast. Das geht ja nicht weg. Das heißt, die Gamescom werden wir ja nicht verlieren. Aber dieser ganze menschliche Aspekt, der jetzt bei der E3 wegfällt, das wäre irgendwie auf lange Sicht, wenn wir auch keine Gamescom mehr hätten, ich glaube, man würde zu zynisch werden. Also ich glaube, auch die Erwartungshaltung, was man während so einer Messe geboten bekommt, das kann sich auf Dauer nicht lange tragen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass der Tenor, wenn wir jetzt mit bei uns im Livestream oder sowas mit unserer Community dann auch so eine Microsoft-Show oder irgendeine PlayStation-Show anschauen, die Kommentare, die geschrieben werden, sind halt überwiegend zynisch. Also klar gibt's auch ein paar, die sagen cool, aber es ist immer so eine, man geht immer raus mit so einer, naja, war das jetzt wirklich so gut? Weiß nicht. Und ich glaube, wenn wir eben nicht mehr zwischendrin diese so menschliche, die Oasen der Menschlichkeit zwischendrin mal haben, wo man sich wieder mit guter Laune und netten Bekanntschaften quasi so auftanken kann, dass das auf Dauer für diese ganze Branche belastend werden können. Mir fällt das nur gerade ein, weil ich habe auf der Gamescom schon vor Jahren, hat mich der Florian Mann von damals was Lemon Bomb, inzwischen heißen die Alchemist Interactive, angesprochen, damals auf der Branchenparty, und hat mir dann so voll umständlich, hat er einen Laptop in der Hand, und ich stand halt auf der Branchenparty abends schon da mit dem Bier und habe mich mit jemandem unterhalten, hat er mir noch sein Spiel gezeigt. Und ich dachte mir dann so, okay, gutsy, aber finde ich okay, zeig halt mal. Und dann ist halt daraus so eine kleine Tradition geworden, dass er jedes Jahr danach mir quasi auf die Branchenparty den aktuellen Bild von dem Spiel mitgeschleppt hat.
Cool.
Und so hat man sich halt auch kennengelernt und auch irgendwie ein Verständnis für dieses Team und wo die hinwollen und was sie so machen wollen. Und wenn das wäre ja digital nie passiert. Er hätte gar keine Möglichkeit gehabt. Wie denn? Und wäre also wichtig, wenn uns das nicht verloren geht. Aber wie gesagt, selbst wenn die E3 irgendwann verschwinden sollte, gibt's ja immer noch eine Gamescom.
Ja, und das ist auch, glaube ich, also ich glaube, ein wichtiges Fazit, was zumindest ich, wieder egoistisch, ne, ziehen würde heute, ist mir echt egal, was die Industrie braucht und will, weil ob jetzt dann ein EA, ein Microsoft, ein Sony und wie sie alle heißen, es am Ende als sinnvoller empfinden, eigene Mikro-Events oder so aufzuziehen, eigene Livestreams, eigene Fokuspunkte einfach ins Jahr zu setzen. Das mag ja alles sein. Aber ich bin, und deswegen bin ich auch dieses Jahr, wir haben es eingangs gesagt, schon doch ein bisschen hyped jetzt auf die nächsten Wochen. Ich bin froh, dass wir diese digitale E3 bekommen und dass wir später auch dann die digitale Gamescom bekommen, einfach weil sie genau dieses Spotlight setzt, was Dimi vorhin gesagt hat, dass du halt wirklich eine Woche lang oder in dem Fall vielleicht ein bisschen noch entzerrter, vielleicht anderthalb Wochen lang, hast du halt eine Neuigkeit an der anderen und viele davon sind ja auch welche, auf die wir lange gewartet haben. Also wenn EA was zu Battlefield 6 zeigt, endlich, ja, also ist ja jetzt, Battlefield 5 ist auch schon eine Weile her und dazwischen gab's, also hat auch nicht alles richtig gemacht, sag ich mal, es gab viele Debatten und so, also ist schon die Frage spannend, wie es da weitergeht. Oder hey, zeigt Bethesda jetzt tatsächlich mal irgendwas von Starfield, ja, von dem ich jetzt schon in wie vielen Podcasts gesagt habe, dass ich das endlich mal sehen will. Ich will endlich mal wissen, was das ist. Was macht man da, Todd Howard? Was macht man da? Ja.
It just works.
Genau, also ich nehme das auch persönlich, falls Bethesda dieses Jahr nichts davon zeigen sollte, dann nur weil Todd Howard irgendwo sitzt und sagt, dem Graf zeige ich es nicht. Und das ist unerträglich. So, und halt auf die vielen anderen, ne? Macht Sony irgendwie noch, keine Ahnung, machen die dann irgendwie noch so eine Undercover-Geheim-Livestream, wo sie dann sagen, okay, und hier sind unsere kommenden PS5-Highlights oder macht dann irgendwie Nintendo noch irgendwie coole Sachen, die sie mit der Welt teilen, haben sie ja vor. Also einfach dieser Scheinwerfer ist auf diese Branche gerichtet. Und das ist generell was, glaube ich, was allen hilft, ob es digital ist oder physisch. Weil das zum Beispiel ein Gespräch war, das ich auch hatte mit Mod-Autoren, mit denen ich gerade geredet habe. Ich sage noch nicht, worüber, weil das ist zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast hören könnten, noch geheim. Aber bald machen wir was drüber. Und die haben halt auch gesagt, ja, ist ja geil, wenn ihr jetzt über unsere Mod berichtet, weil jetzt sind halt alle Augen der Welt auf Videospiele gerichtet. Und natürlich auch auf eine GameStar und eine GamePro und eine MeinMMO und all die Seiten, die wir halt machen. Da ist einfach dann richtig viel los. Ja, die Leute stehen Schlange, weil sie wissen, jetzt passiert viel. Und das ist dann auch für kleine und sogar für Mod-Teams halt eine Chance, ihre Spiele zu zeigen und so da ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, was sie eigentlich auch Cooles machen. Und deshalb ist diese, ich will auf diese Party niemals verzichten müssen. Sonst machen wir halt ein Crowdfunding für EA, wenn es ihnen zu teuer wird, sich irgendwie das Dolby Theater zu mieten oder so in Zukunft.
Ja, wobei mir halt echt eigentlich egal ist, ob da jetzt am Ende E3 drüber steht oder sonst was. Das war ja auch schon in den Jahren, in denen es noch eine physische E3 gab, schon nicht mehr ganz so durchsichtig, was genau eigentlich offiziell noch Teil des E3-Veranstaltungsprogramms ist und was zufällig zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt passiert. Ja. Mir ist ja nur das Konzentrieren auf einen Zeitraum, lass es eine Woche, lass es 4-5 Tage sein, um einfach auch diesen Wettstreit zu haben, den Wettstreit der besten Nachrichten. Wenn das nämlich so übers ganze Jahr sich so auswalzt, dann hat ja niemand den Drang oder niemand den Zwang, mit was Knalligem zu kommen, sondern dann so, guten Tag, es ist also jetzt die Sony-Show. Wir machen für die PlayStation 5 auch Spiele. Welche wissen wir noch nicht?
Okay. Kann man dich noch anheuern als Moderator für die Sony-Show? Das ist ja genial.
Oh, ich merke gerade, dass ich hier vom Teleprompter-Skript abgewichen bin, denn ich habe vergessen zu erwähnen, dass es unseren Controller jetzt auch in schwarz
gibt. Ja, würde ich kaufen. Also, egal worum es jetzt ging.
Kriegst du aber nicht, überall ausverkauft.
Goddammit! Nein! Diese elende PS5-Knappheit. Ja, aber tatsächlich, ne? Also so ein bisschen einen bunten Strauß der Unterhaltung. Hat das jemals jemand unironisch benutzt, diese Formulierung? Ein bunter Strauß an irgendwas?
Ich glaube, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt kann man es wieder benutzen.
Gott sei Dank, ja. Jetzt zum ersten Mal seit den 1950ern. Seit dem ZDF, den ZDF-Programmansagen. Ist es wieder möglich. Also ein bunter Strauß an Neuigkeiten.
Und was Dimi vorhin schon gesagt hatte, also auch wenn es jetzt diesmal nur eine digitale Geschichte ist und man nicht vor Ort ist, allein dieses im Team zusammen, die Köpfe zusammenstecken und dann das versuchen halt bestmöglich zu covern. Klar, es ist der Killer-Stress, aber man ist irgendwie auf so einem Hoch aus Koffein, Adrenalin, Endorphin, und es trägt einen so durch die Nacht und dann ist man völlig übernächtigt und die Woche danach ist man halt richtig kaputt, weil dann der Körper auch irgendwann mal wieder seinen normalen Schlafrhythmus haben will. Aber das ist das Tolle dran.
Ja, das hatte ich, gut, dass du es sagst, das hatte ich jetzt völlig vergessen, das stand auf meinem Zettel noch, das hatte ich nämlich vor kurzem mit der Kollegin Ray von der GamePro, als uns ein Publisher vorab sein E3-Line-Up präsentiert hat. Ne, ihr habt ja vorhin schon gesagt, wir wissen halt Dinge oft vorher schon, dürfen aber noch nicht drüber reden, weil wir irgendwie so Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben haben, wo du dein Kind abgeben musst, wenn du doch was sagst oder sowas. Und es war wundervoll, weil Ray und ich haben dann nebenher einen Chatkanal aufgemacht, um einfach uns über die Dinge auszutauschen, die da gezeigt werden. Und auszutauschen heißt auch manchmal ein bisschen lustig machen, weil wir sind auch nur Menschen, aber Teil von den Sachen war halt richtig vielversprechend, ein anderer Teil war halt weniger vielversprechend. Und wir haben halt die ganze Zeit dann so, hey, guck mal, das ist ja und hier, bla bla. Und das war diese Pressekonferenz-Atmosphäre auch wieder. Und diese Live-Atmosphäre, die man ja sonst hat, wenn man vor Ort ist und im Publikum zusammensitzt und Sony zeigt die PS Vita und du sitzt da und sagst, what? Ja, wofür? Mhm. Wer braucht das? Oder wenn man auch im Büro dann ist, mit dem Team zusammen, wie Stimmy gesagt hat, und sich da halt austauscht drüber, was gerade gezeigt wurde. Also da, obwohl es super simpel war, weil es war nur ein dummes Chatfenster, das war für mich so ein, das hat mir ein bisschen so die gute alte E3-Atmosphäre vermittelt, wie wir sie halt zumindest kennen von Redaktionsseite oder wie vielleicht ihr zu Hause sie auch kennt, wenn ihr mit eurer Oma zusammen dann die E3-Streams guckt oder so.
So eine coole Oma.
Ja, voll. Ja. Das größte Todd Howard-Fan, habe ich gehört.
Wo du gerade Todd Howard sagst, ich möchte noch ein kontroverses Statement in den Raum stellen, weil es gibt doch dieses Meme mit Todd Howard und dem Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies, das kennt ihr bestimmt, wo dann einfach dieses Lied läuft und dann werden halt immer irgendwelche vollmundigen Versprechen, die Todd Howard auf irgendwelchen E3-Pressekonferenzen gegeben hat, dazwischen geschnitten. Mhm. Aber in gewisser Weise, ich lebe auch dafür. Ich will bis zu einem gewissen Grad während einer E3 in Anführungszeichen belogen werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich möchte diese Vision, diese bestmögliche Optimalvision, wie so ein Spiel werden könnte, ich möchte auch davon so mitgerissen werden. Ich meine, das nochmal der Rat, der immer eigentlich gilt, bestellt nichts vor. Ja. Das heißt nicht, dass wenn man sich irgendwie einen Trailer oder eine Präsentation anschaut und dann flasht die einen, dass man dann sofort sein hart verdientes Geld irgendwo in irgendwelche Vorbestellungen investieren sollte. Aber es würde mir total fehlen, wenn Präsentationen zu einer E3 weniger Show-Faktor, weniger Wow-Faktor und quasi zu 100% das Produkt zeigen, wie wir es am Ende kriegen.
Ja, da bin ich voll dabei. Da hat der Kollege Phil Elsner ja letztens auch eine Kolumne geschrieben zu Battlefield, wo er die Leute gewarnt hat, bitte schaut euch diesen geleakten Trailer nicht an. Weil das ist halt die räudigste Art und Weise, sich diesen Trailer anzuschauen, der so richtig so schlecht mit so einem LOL-Face-Querbalken drüber, damit das Wasserzeichen nicht getrackt werden kann. Ich habe es mir selbst auch nicht angeschaut, ich kenne aber ein paar Bilder draus. Weil er auch gesagt hat, so zelebriert doch auch die Vorfreude auf etwas, was ihr super findet. Ja, bestellt nicht vor, aber wenn dieser Battlefield-Reveal dann kommt, das wird doch eine coole Show. Ja, dann werfen sie halt ihre ganzen Buzzwords da in den Raum. 500 Spieler auf einer Map, ja. Das wird das größte Battlefield und wir haben hier so einen coolen Plan und so weiter. Man hat halt diesen Initialtraum, den sie mit den Leuten teilen wollen, den hat man halt dann da. Und natürlich kann der dann auch hinten raus platzen, ja. Aber das gehört halt, finde ich, dazu, wenn man auch irgendwie Spiele zelebrieren möchte und auch die Liebe für Spiele zelebrieren würde. Als dieser erste Doom-Trailer da damals kam, dieser Soundtrack und wie das Publikum dann auch das auch mitgenommen hat, wenn dann irgendwie zum ersten Mal seit Ewigkeiten man ein neues Doom sieht. Ja? In dem Fall war es ja dann am Ende tatsächlich ziemlich genau das, was man bekommen hat als Spiel. Aber ich finde, das hat einfach seine eigene Magie und diese ganzen Trailer nacheinander zu schauen und jeder im Team feiert halt unterschiedliche Sachen da dran oder findet unterschiedliche Sachen cool. So ist es, glaube ich, wenn man zusammen Fußball schaut und Fußball gut findet. Ich kann es mir immer nur so annähern, aber die Art Liebe empfindet man dann, glaube ich.
Je nachdem, wie das Spiel läuft.
Stimmt, ja, wenn das Spiel schlecht läuft, dann ist es ein infernaler Hass, ja. Ja, das ist dann, total, das ist dann, wenn dann irgendwie ein Spiel stattdessen ein Live-Service-Game mit Sammelkarten wird, ja.
Ja, ich habe mal ein Hotel in Österreich zusammengeschrien während einem Länderspiel. Aber es ist ein anderes Thema jetzt. Ich würde da komplett alles unterschreiben, was ihr sagt. Es ist ja auch, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, auch auf die, ja, die Kritik an unserer Cyberpunk-Berichterstattung hin. Ich möchte natürlich immer so ein bisschen den Abstand zu mir bewahren, irgendwie selber zu merken, wann ich total so carried away bin, was irgendwie Begeisterung angeht für irgendwas, was mir gerade gezeigt wird. Ne? Also, dass ich dann immer noch trotzdem in der Lage bin zu sagen, hey Leute, denkt dran, das ist hier nur eine Demo. Ja? Die hat am Ende eventuell überhaupt nichts mit dem fertigen Spiel zu tun. Also, seid mal dann auch ein bisschen vorsichtig. Aber was ich nicht sein möchte und auch nie werden möchte, ist genau das, was Michi auch vorhin bei den so ein bisschen den sagen wir mal, dem lautstärkeren Teil manchen Stream-Publikums beschrieben hat, da, nämlich so zynisch, ja, und so, es wird ja eh alles nix, so alles, Spiele sind doch eh alle scheiße und EA und all die Firmen rippen uns doch eh nur ab. Ja, das machen sie vielleicht auch ein bisschen manchmal, aber halt, ich möchte nicht mit so einer grundnegativen Haltung an alles rangehen, was gezeigt wird und mit so einer leidenschaftslosen Haltung auch, weil das bin nicht ich und das, dann hätte ich auch keinen Spaß mehr dran. Muss ich auch nicht sagen. Also wenn ich nur noch, wenn dann irgendwie, sagen wir doch mal, Todd Howard präsentiert Starfield und natürlich werden wir hinterher auseinandernehmen, was er sagt und gucken, ob das realistisch ist oder nicht. Aber ich will da nicht da sitzen und auf die Bühne oder in den digitalen Äther, weil es gibt ja keine Bühne, schreien, ist doch eh alles Schrott. It just works, Todd, oder? Will ich einfach nicht. Sondern ich will mir erstmal diese Vision anhören und gucken, ist es cool. Und
für mich ist es eine eigene Kunstform. Also die das Vertical Slice oder diese Messe-Demo an sich. Also bestes Beispiel zum Beispiel, könnt ihr euch an die E3-Demo, die berüchtigte, von Bioshock Infinite erinnern. Da sind lauter Sachen zu sehen gewesen, die dann im eigentlichen Spiel gar nicht drin waren. Zum Beispiel, dass Elizabeth springt dann so in die alternativen 80er Jahre, wo dann plötzlich ein Kinoplakat von Revenge of the Jedi und sowas ist. Also, das sind lauter Sachen gezeigt worden, die im fertigen Spiel, sie sah ganz anders aus, den Level gab's nicht, die Fähigkeiten haben anders funktioniert. Aber das als Gesamtdings, wie sie es gezeigt haben, wie kohärent das alles gepasst hat, das war super. Das war der absolute Hammer. Und dafür sollte man es halt nehmen. Also als einen, wie so eine Art Zaubertrick. Man führt halt auf der Bühne so einen Show-Act auf und wenn der von der Dramaturgie und von dem künstlerischen Anspruch und auch der Qualität, wenn das alles passt, warum sollte man das dann nicht feiern können? Man muss sich halt immer vergewissern und vor Augen halten, das Spiel ist möglicherweise am Ende nicht das. Und dann bestellt halt einfach nicht vor. Und dann bist du safe.
Ja, so ist es. Was ihr vorbestellen könnt, aber wenn ihr es vorbestellen könntet, dann solltet ihr es dringend vorbestellen. Mein Gott, was für eine Überleitung. Ist unser Programm zur E3, wir sind dieses Jahr, also nicht nur der Podcast, sondern unsere ganze Familie, GameStar, GamePro, MeinMMO, sind dieses Jahr der offizielle Medienpartner der E3, das darf man ja auch nicht vergessen, mit über 20 Stunden Livestream-Programm zwischen dem 12. und 15. Juni, mit allen Pressekonferenzen, Talks und Analysen, Gewinnspielen und gehostet von dem wunderbaren Michi von AK und Maurice Weber, wer auch immer das ist. Kennt ihr den? Keine Ahnung, weiß nicht. Ist ein neuer, glaube ich.
Und Jules. Jules auch mit dabei.
Jules ist auch mit dabei?
Ja.
Ah, siehst du, das steht hier nicht in meiner Liste. Der Teleprompter hat versagt. Ja? Was ist hier los? Die Teleprompter-Crew, die ich hier habe bei meinem Podcast, kommt ins Schwitzen. Sie halten einen Busch hoch und ich verstehe nicht, was sie meinen damit. Und Jules live auf YouTube bei GameStar und bei Monsters and Explosions.
Nee, sind wir tatsächlich nur bei Twitch. Aber auf YouTube kriegt ihr natürlich trotzdem rund um die E3 alle wichtigen, also Videos zu allen wichtigen Spieleankündigungen und Zusammenfassungen. Also auf allen Kanälen das volle E3-Dauerfeuer. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin so heiß drauf. Das wird gut.
Was habe ich mir hier eigentlich aufgeschrieben für einen Quark?
Vielleicht habt ihr das vom letzten Jahr gegeben.
Ja, genau. Das habe ich ja nicht gebraucht letztes Jahr. Und was es natürlich auch gibt, und da kann ich mit einiger Sicherheit sagen, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, sind News und große Titelstories auf GameStar, GamePro und MeinMMO. Und so es die Audiogötter erlauben, auch mehr Folgen dieses Podcasts als normalerweise. Aber da weißt du ja auch nie, was wieder alles schief geht, sag ich mal. Ne? Am Ende, weiß ich nicht, fängt sich einer irgendwie das Spielefieber ein und dann geht's noch nicht. Aber das ist der Plan. Also ganz viel E3 auf allen Kanälen. Bei uns und auch im Podcast. Super, dann vielen Dank an euch beide für diese Diskussion zum Thema E3. Wobei, es war keine Diskussion, es war ein Schwelgen.
Es war schön, das war's.
Ein bisschen ein Schwelgen in der E3. Vielen Dank, Michi. Vielen Dank, Demi. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.